Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben jetzt Arno Held, Managing Partner bei AM Ventures im Gespräch. 2021 wurde das führende Risikokapitalunternehmen im Bereich des industriellen 3D-Drucks gegründet und hat schon über 20 erfolgreiche Unternehmen unterstützt. Das Team verfügt über umfassendes technologisches Know-how und ist mit den erfahrensten Experten auf diesem Gebiet gut vernetzt. Nun hat AM Ventures die ehrgeizige Obergrenze ihres Fonds mit 100 Millionen Euro erreicht. Mit den Mitteln möchte sie ihr Portfolio erweitern und den industriellen 3D-Druck weltweit voranbringen. Alles weitere und mehr gibt es natürlich jetzt im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
Werbung. Ganz kurz in eigener Sache. Startup Insider ist dabei, das wichtigste Informationsmedium der deutschen Startup-Szene zu werden. Unsere beliebten Newsletter und Podcast waren nur der Anfang. Als nächstes kommt unsere große Startup-Plattform, unser Jobboard und viele andere spannende Projekte. Um unsere ambitionierten Pläne umzusetzen, suchen wir ab sofort neue Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen. Redaktion, Podcast, Sales, Marketing, Daten und eine oder einen COO. Alle offenen Stellen findest du auf www.startupinsider.de/jobs. Falls nicht das Richtige für dich dabei sein sollte, kannst du uns auch gerne eine Initiativbewerbung schicken. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön. Ich freue mich. Arno Held ist hier, Managing Partner von AM Ventures. Hallo Arno.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne und erstmal Glückwunsch zu eurem Closing.
Dankeschön, ja, ja. Fühlt sich sehr gut an.
Die Taschen sind voll, jetzt könnt ihr investieren, ne?
Ja, so fühlen wir uns ebenso, genau. Wahrscheinlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ihr seid aber schon länger am Markt, ne? Ihr seid schon länger am Investieren.
Ja, das ist richtig. Also wir investieren als AM Ventures jetzt im 8. Jahr bereits, also gegründet im Januar 2015. Damals noch als quasi Family Office oder Single LP Fonds und seit dem Februar vergangenen Jahres als Multi LP Venture Capital Fonds am Start. Mhm.
Wie kam es denn zu der Änderung?
Naja, schlussendlich war das ein Stück weit erfolgsbedingt, würde ich mal sagen. Wir sind gestartet als Family Office der Familie Langer, wie gesagt, im Januar 2015. Das hat ganz gut funktioniert. Ich denke, wir haben unsere Sache nicht so schlecht gemacht, ein ganz ordentliches Portfolio auf der ganzen Welt aufgebaut. Haben irgendwann mal gemerkt, die Startups werden mehr in der Zahl, unser Dealflow steigt und auch wir würden gerne unseren Unternehmen noch mehr Kompetenz und ein erweitertes Netzwerk mit auf den Weg geben. Und dann lag es doch nahe, dass wir uns dahingehend erweitern, dass wir weitere Investoren aufnehmen und das als Multi-LP Venture Capital Fonds. War anfangs natürlich nicht ganz einfach. Wir haben das Fundraising da gestartet, als Corona ebenfalls an den Start ging. Somit war es am Anfang nicht so ganz leicht, hat am Schluss aber dann doch sehr gut funktioniert und jetzt sind wir tatsächlich wirklich sehr, sehr stolz auf das bis daher Erreichte.
Das bis daher erreicht, lass uns mal ein bisschen einsteigen, ihr seid ja kein ganz normaler Fonds. Ne? Ihr habt ja, so wie ich es eigentlich immer cool finde, ihr habt einen sehr klaren Fokus. Ne?
Ja, in der Tat. Wir finden das auch sehr cool. Immer wenn ich uns vorstelle, AM Ventures irgendwo vorstelle, dann verwende ich eigentlich den einleitenden Satz: Engineers by Education, Entrepreneurs by Passion und Venture Capitalists by Accident. Weil der Venture Capital Teil nicht unbedingt so geplant war. Wir kommen tatsächlich aus der Technologie. Jeder in meinem Team hat mindestens 5 Jahre Erfahrung im industriellen 3D-Druck. Ich ein bisschen mehr, 15 Jahre. Das ist aber auch verglichen mit dem, was Johann Oberhofer, der andere Gründer und Managing Partner, hat mit 40 Jahren in der Branche eigentlich gar nichts. Aber so sind wir auch gestartet. Ja. Wir hatten schon immer eine Leidenschaft für diese Technologie, sind davon überzeugt, dass die Welt verändert und auch, dass Gründer, die basierend auf dieser Technologie ein Unternehmen aufbauen, Erfahrung aus eben dieser Branche benötigen. Und das wollten wir mit einbringen. Und so kam es dann irgendwann schlussendlich eher als Resultierende daraus zu einem Venture Capital Fonds. Aber ich denke, dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sehr, sehr fokussiert mit einem sehr synergetischen Portfolio Unternehmern sehr viel Hilfe an die Hand zu geben, die eben aus unserer Branche herauskommt.
Mhm. Auf eurer Webseite war zu lesen, dass ihr, glaube ich, es waren, glaube ich, 2300 Unternehmen, die ihr gescreent habt in den letzten Jahren. Ne? Das war mir gar nicht klar, dass der Markt so groß ist. Führ uns da mal ein bisschen da durch. Was ist denn dieser ganze Bereich des, ich glaube, additives Manufacturing nennt sich das Ganze, ne?
Ja, ganz genau, richtig. Ja, tatsächlich war uns das anfangs auch nicht so klar, dass der Markt so groß ist. Am Anfang, als Johann und ich zu zweit waren, da habe ich, glaube ich, 40 Unternehmen gescoutet in einem Jahr. 2019 zum ersten Mal über 200 und letztes Jahr dann über 800. Also das ist so ein Stück weit die Dynamik, die wir auch entdecken durften in den letzten Jahren. Aber schlussendlich, was ist der Markt? Naja, ich kann mal erklären, wie wir scouten. Wir schauen uns wir haben uns die Branche für uns in vier verschiedene Kategorien unterteilt. Software, das ist recht klar, Hardware, neue Werkstoffe, also Materialien und Applikationen. Und Applikationen ist vermutlich derzeit das heißeste Thema. Das ist ganz einfach ein 3D-gedrucktes Produkt. Und das ist tatsächlich ganz entscheidend für die Branche aus mehreren Gründen. Also der informierte Zuhörer kennt diese Technologie, die du richtigerweise mit additiver Fertigung oder Additive Manufacturing bezeichnet hast, aus der Historie raus als Rapid Prototyping. Mhm. So hat diese Technologie mehr ihre Anfänge genommen. Die Vorteile lagen darin, kleine Serien oder Kleinstserien, Stückzahl 1, recht schnell zu fertigen. Und somit hat das schlussendlich in den 80er Jahren angefangen damit, dass man automobile Modelle für Windtunnel erzeugt hat. Immer aber mit dem Hintergrundgedanken, man fertigt irgendwann mal das ganze Produkt mit einer gänzlich anderen Fertigungstechnologie. Über Zeit hat sich dann eine gewisse Kompetenz eingerichtet bei Ingenieuren, die verstanden haben, hey, wenn ich Produkte ganz anders designen kann, beziehungsweise wenn ich eine ganz andere Fertigungsmöglichkeit zur Verfügung habe, dann kann ich die anders gestalten und massiven Wert generieren, massiven neuen Nutzen erzeugen, wenn die Maschinen besser produktiver werden und neue Werkstoffe verarbeitbar sind. Und da sind wir tatsächlich heute. Also 3D-Drucken bedeutet, ich baue Teile auf, im Gegensatz zu subtraktiven Fertigungstechnologien der, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, alten Welt. Sprich, ich kann Voxel für Voxel, also ein Voxel ist ein dreidimensionales Pixel, ich kann Voxel für Voxel aneinanderfügen und somit schlussendlich, wie es die Natur mal gedacht hat, Teile wachsen lassen. Und das ermöglicht mir zum einen die Fähigkeit, Produkte individualisiert zu bauen, also angepasst an eine Ergonomie, an einen Einsatzzweck oder einfach an einen Geschmack. Ich kann aber auch hohle Produkte fertigen. Du kannst dir vorstellen, schwere Teile in einem Verbrennungsmotor, massive Metallteile können jetzt durch generative additive Fertigungsverfahren in ihrer Masse dramatisch reduziert werden und somit beschleunigte Teile sehr viel leichter gemacht werden, was wiederum bedeutet, ich muss weniger Energie aufwenden, um ein leichtgewichtiges Bauteil zu beschleunigen. Somit kann ich schlussendlich der ganzen Welt beim Dekarbonisieren helfen. Das kann ich aber noch weiter anwenden. Ein Beispiel, Wärmetauscher. Ist jetzt im Mainstream nicht ein so bekanntes Thema, aber schlussendlich überall, wo Flüssigkeits- oder Gaskreisläufe gegeneinander strömend irgendwie einen Wärmeaustausch vornehmen, also idealerweise ein Hydraulikkreislauf beispielsweise herunter oder ein Ölkreislauf heruntergekühlt werden muss, auch im Automobilbau beispielsweise, da kann ich mit aufbauenden Fertigungsverfahren hochkomplexe Geometrien erzeugen, die es mir ermöglichen, Wärmetauscher deutlich effizienter zu produzieren. Das ist auch wieder im Automobilbau hochinteressant. Heute sind im Verbrennungsmotor mehr als ein Dutzend Wärmetauscher verbaut, aber auch in der Consumer-Elektronik. In jedem Handy ist ein Wärmetauscher. Hat man damals beim Galaxy Note gesehen, als ich das selbst in Brand gesetzt hat. Da hat tatsächlich der Prozessor so hoch getaktet und der Wärmetauscher nicht mehr vernünftig funktioniert, dass dieses Device sich da selbst entzündet hat. Aber auch in jedem Laptop sind zwei Wärmetauscher eingebaut. Und überall, wo diese Geometrien verbaut werden, kann ich durch intelligente Algorithmen, die mir neue Geometrien erzeugen, die Effizienz dieser Produkte massiv verbessern. Und das passiert nur, das kann nur gemacht werden durch 3D-Druck.
Also das ist erstmal spannend, dir zuzuhören, muss ich sagen. Ich versuche jetzt gerade zu verstehen, wie groß dieser Markt ist, weil die Einsatzgebiete so vielfältig sind. Und vielleicht kannst du mal nochmal für euch auch mal kurz die Grenzen ziehen. In welche Themen investiert ihr, in welche investiert ihr nicht?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich der AM-Markt hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal die 20 Milliarden Dollar weltweit Goods und Services überschritten. Und das nach einem durchschnittlichen Wachstum von 25% in den letzten 20 Jahren. Also da ist eine wirklich extrem spannende Dynamik drin und eigentlich erst seit 2 Jahren geht diese Applikationsseite, also der Teil der 3D gedruckten Produkte massiv in die Höhe. Daher gehen wir durchaus basierend auf den Daten, die wir die letzten Jahre erzeugt haben, davon aus, dass das große steile Wachstum uns erst bevorsteht. Der Markt, schlussendlich geht es ja immer darum, in welchen Verticals wird diese Technologie eingesetzt. Und da kann man schon sagen, so die Uranwendungen, die kommen tatsächlich aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das ist ja auch heute noch gerade mit New Space ein massives Thema. Und auch da alle New Space-Themen schlussendlich, ob das jetzt ein SpaceX, ein Blue Origin oder ESA Aerospace, Relativity Space in den USA sind, alle diese Unternehmen setzen additive Fertigung ein, um ihre Produkte zu produzieren. Also schlussendlich ist diese Technologie auch ein Auslöser für diese Märkte, aber auch Medizintechnik, Hüftimplantate, Zahnersatz, Elektromobilität, Dentalindustrie. Überall wird die additive Fertigung eingesetzt, sodass eigentlich schlussendlich jedes Vertical mehrere Dutzend Milliarden Dollar groß ist. Vielleicht noch ein Beispiel, was jeder kennt aus dem Alltag. Dental Aligners, also die kleinen transparenten Schienen, die sich der Kunde in den Zahn oder ins Gebiss einsetzt, um Zahnkorrektur vorzunehmen, ist einer der größten Fertigungscases heute. Da werden an einem einzigen Tag von einem einzigen Unternehmen Stand heute 500.000 Aligner gefertigt mit 3D-Druckverfahren. Also da ist es schon massiv im Mainstream angekommen und das sind eigentlich schlussendlich auch die Verticals, in denen wir investieren.
Das heißt, ihr würdet in einen Dental Aligners investieren oder in das Unternehmen, das die Infrastruktur für die baut?
Sowohl als auch. Also es gibt eine ganz interessante Anwendung. Dental Aligners, die können nur 20% der Zahnfehlstellungen korrigieren. Die restlichen 80% werden über Brackets, also die Zahnspangen, die wir auch aus unseren Teenagerzeiten kennen, korrigiert. Und da eigentlich ein recht gutes Beispiel. Wir sind in einem Unternehmen, das die Applikation hat, investiert. Das ist Lightforce Orthodontics aus Boston in den USA. Hat jetzt erst letztes Jahr in der Series C Kleiner Perkins auch mitfinanziert und sind aber auch beteiligt an dem Unternehmen, was die Fertigungsinfrastruktur stellt. Das ist Litos aus Wien, ein Spin-off der TU Wien. Die haben die Keramik-3D-Drucker entwickelt. Und auch die begleiten wir schon seit mehr als 6-7 Jahren auf ihrem Weg.
Und man hört es da schon raus, es gibt unzählige Materialien mittlerweile, ne, die durch 3D-Druck irgendwie ermöglicht werden. Das geht ja jetzt bis hin zu, man liest ja jetzt gerade vermehrt von Häusern, die innerhalb von, glaube ich, 24 Stunden oder so gedruckt werden, richtig? Ne? Sind das alles Themenbereiche, mit denen ihr euch beschäftigt oder habt ihr da trotzdem eine Spezialisierung dann nochmal?
Jein. Also grundsätzlich kommen wir aus einem eher industriellen Kontext, sprich überall, wo Polymere und Metalle und Keramiken verarbeitet werden und in einem industriellen Kontext auf mit hohen Stückzahlen produziert werden. Das ist so, sage ich jetzt mal, unser Home-Turf. Da kommen wir beruflich her und haben natürlich jetzt über die letzten Jahre auch die größte Kompetenz eigentlich uns erarbeitet. Aber schlussendlich ist es uns auch bewusst, wenn wir uns auf die Fahnen schreiben, ein technologisch fokussierter Fonds zu sein, der sich ganz explizit dem Thema additive Fertigung verschreibt, dann müssen wir uns auch permanent weiterbilden und die neuen Felder ebenso erschließen. Und da gibt es mehrere Beispiele. Ich war jetzt kürzlich auf einer Scouting-Reise in Israel, da haben wir uns dem Thema Footprinting gewidmet, um das mal zu verstehen, was da gerade passiert. Ein Teil meines Teams arbeitet gerade an einem White Paper, wo wir unsere Meinung zum Thema Bioprinting, also Druck von Organen und Lebendgewebe, uns bilden und dann auch kommunizieren werden. Aber auch, wie du richtig sagst, also der Druck von Häusern, den verfolge ich schon sehr lange. Ich glaube, zum ersten Mal war ich auf so einer digitalen Architekturkonferenz 2011 oder 12. Mittlerweile sind die Technologien so reif, dass sie auch wirklich im größeren Kontext eingesetzt werden. Und auch da haben wir mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Überblick erlangt.
Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Branchen noch genannt. Gibt es denn verbundene Technologien, also angrenzende Technologien, die ihr euch noch anschaut? Also ich weiß nicht, was da noch so reinschwappt, wo vielleicht Überschneidungen, ist das vielleicht KI zum Beispiel, ist das ein Thema, was für euch relevant ist? Oder ja, oder seid ihr, könnt ihr euch quasi so klar fokussieren und müsst gar nicht links und rechts schauen?
Na, das ist eine sehr gute Frage. Das ist in der Tat eine gewisse Herausforderung. Also ja, wir haben angefangen, rein AM zu investieren, haben uns dann an verschiedenen Unternehmen beteiligt, beispielsweise Additive Drives aus Dresden, die drucken Komponenten für Elektromotoren, und da merkt man dann relativ schnell, dass so ein Unternehmen nicht einfach nur ein reines 3D-Druckunternehmen ist, sondern es gehört viel, viel, viel mehr dazu, eine Applikation auch so zu realisieren, dass es der Kunde dann auch abnimmt. Ganz speziell kommt da das sogenannte Post-Processing zum Einsatz. Also alles, was dem 3D-Druck nachgelagerte Themen sind, ob das jetzt ein Färben ist, wie das Dimension aus Planeck macht, oder eben Additive Drives, bei denen AM vielleicht die 5% der Wertschöpfungskette bildet. Der Rest sind neue Isolationswerkstoffe, Design von solchen von Leitungen und Auslegungen von Elektromotoren generell. Und da gibt es in der Tat so eine organische Weiterentwicklung. Und ja, ganz besonders Machine Learning, AI-Themen gehören da mit dazu auf der digitalen Seite, aber auch alles, was die Zukunft der Fertigung angeht und weitere Fertigungsverfahren abbildet.
Ja, Fertigungsverfahren, und wahrscheinlich seid ihr doch auch total stark in den Bereich Logistik involviert, ne? So Lieferketten und solche Themen, ne? Weil du wahrscheinlich das ganze Thema Ersatzteillagervorhaltung und sowas gar nicht mehr benötigst, also zumindest in bestimmten Bereichen, oder?
Vollkommen richtig, ja. Ne? Das ist in der Tat ein großes Thema. Einer der ganz, ganz großen Vorzüge dieser Technologie liegt darin, dass wir Datensätze um die Welt schicken können und nicht physische Güter um die Welt schicken müssen, genau, die dann irgendwo im Suezkanal hängen bleiben. Und somit ist der Transport und die Vorhaltung dieser Daten natürlich auch ein ganz großes Thema.
Und schaut ihr da auch so drauf, dass ihr, also habt ihr so eine Vision für euch so von, ich sag mal, in 20 Jahren, wie die Welt, also was sind denn so die grundlegenden Veränderungen, mit denen ihr rechnet? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was wir gerade hatten mit der Logistikkette, ne? Das ist ja so ein Thema, wo man sagen könnte, möglicherweise verändert sich die globalen Lieferketten, werden eben tatsächlich vor Ort gedruckt. Ich glaube, UPS hat doch, glaube ich, auch mal in so ein Unternehmen investiert, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben doch ein 3D-Printing-Unternehmen mal gekauft, weil sie eben genau an diese Lieferkettenproblematik nicht mehr glauben oder an die Lieferketten der Vergangenheit. Habt ihr da eine Vision von der Zukunft?
Ja, in der Tat. Man kann sie natürlich nicht immer komplett oder diese Themen nicht immer komplett isoliert betrachten. Da gibt es mit Sicherheit dann auch demografische Herausforderungen, Stadtflucht, Landflucht etc., die da mit reinspielen. Und ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass wir unbedingt so wirklich so 20 Jahre oder intensiv 20 Jahre in die Zukunft schauen. Das kann man natürlich immer mal machen. Das sind spannende Übungen, die das angehen. Aber uns reicht es schon, die nächsten 5 und 10 Jahre in die Zukunft zu schauen.
Da dauert es aber oft länger, als man denkt, oder?
Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das wird Bill Gates immer mal wieder in den Mund gelegt, dass wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen, und unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen können. Vollkommen richtig. Aber ich denke, genau daher reicht es, wenn man sich auf die nächsten 10 Jahre fokussiert. Das dauert dann 20 Jahre, bis es dann umgesetzt ist.
Ich dachte nur, ihr seid an diesen Riesenthemen. Du hast, also, ne, wir müssen nochmal durchgehen. Also, wir haben jetzt gerade zum Beispiel darüber gesprochen, dass sich der Hausdruck verändert, also dass Häuser anders gebaut werden. Dann hast du von Fooddruck gesprochen. Ja, das heißt, da werden plötzlich möglicherweise, ich weiß nicht, das betrifft ja alle Bereiche der Lebensmittel, glaube ich, die da irgendwie zusammenkommen. Dann hast du über den Bereich der Ersatzteile gesprochen, dann haben wir gerade über Organe gesprochen. Also ganz viele verschiedene Bereiche, die ja eigentlich komplett umgekrempelt werden könnten dadurch. Deswegen frage ich, ob ihr da so ein Zukunftsbild habt.
Ja, absolut. Also das wird auch in ganz regelmäßigen Abständen immer wieder nachgezogen. Das Interessante ist, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, um da 1-2 Tage in solche Visionen einzusteigen, dann erkennt man, dass man doch deutlich mehr Aspekte berücksichtigen muss, als man denkt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Klar, jeder kann sich vorstellen, oh, wir müssen nur noch Daten um die Welt schicken und können dann die Teile ausdrucken, wo sie dann vom Kunden benötigt werden. Also gerade das gutes Beispiel Sportschuhe, die gerade alle irgendwie in Vietnam und Thailand produziert werden und dann 6 Wochen vor Verkaufsstart, wenn es gut läuft, auf dem Dampfer gehen, wo man sehr, sehr weit in die Zukunft schauen muss. Die Herausforderung bei dieser Zukunftsvision ist, man erkennt dann ganz schnell, dass dann doch irgendwas Physisches auf die Reise um die Welt gehen muss. Es sind halt dann die Rohstoffe. Ja. Ich muss immer noch eine Maschine irgendwo hinbringen und die installieren, was gar nicht so trivial ist. Aber auch die Consumables, die dann natürlich in die Endprodukte dann transformiert werden. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend, weil für uns ist dann die große Frage, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir vor Ort überschüssige Produkte oder nicht mehr benötigte Produkte so recyceln können, dass sie direkt wieder bereit sind, ja, auf der nächsten Maschine in Güter, in nutzbare Güter umgebaut zu werden.
Aber gibt es denn in eurer Welt noch überschüssige Produkte? Das ist ja genau das Spannende, finde ich gerade. Also eigentlich, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, du hast gerade das Beispiel Sportschuh genannt, dann der müsste ja jetzt gar nicht vorgehalten werden. Der könnte ja auch quasi im Auftrag oder 2 Wochen nach Bestellung irgendwie produziert werden, oder?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also schlussendlich kann ich produzieren, sobald der Bedarf besteht. Die Herausforderung ist dann wahrscheinlich eher auf der erzieherischen Seite, für die User und Konsumenten, dass die nicht jedes Mal, wenn sie gerade Lust haben auf einen neuen Schuh, sich sofort wieder was rauslassen, weil sowas, dieses Risiko besteht natürlich. Ja, das ist so wie was man aus dem USA-Urlaub in den Restaurants kennt. Wenn ich Durst habe, steht ein Free-Refill-Automat daneben, da kann ich mich bedienen, wie ich möchte. Also schlussendlich ist die große Herausforderung tatsächlich eher diese Education, die Weiterbildung der Konsumenten, dass man nicht sofort, wenn einem der Sinn nach etwas Neuem steht, das alte Produkt obsolet macht, um sich was Neues rauszulassen. Und da ist mit Sicherheit noch ganz viel Arbeit notwendig im Design des Konsumprozesses an sich.
Ist aber eine Kommunikationsfrage wahrscheinlich hinterher, ne? Denn wir kommen ja jetzt in so eine Generation, die irgendwie Zero Waste irgendwie lebt oder zumindest versteht. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du das richtig kommunizierst als Marke, wenn jetzt ein Adidas hingehen würde, dann würde sagen, okay, auf unseren Schuh muss man 2 Wochen warten, aber dafür produzieren wir auch keinen einzigen zu viel und keinen einzigen unter schlechten Bedingungen. Also keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch nicht verallgemeinerbar auf jede andere Branche, aber ich kann mir das schon vorstellen. Das gilt ja für Food zum Beispiel genau gleichermaßen.
Ja, absolut. Also. Schlussendlich überall, wo irgendwas konsumiert wird, ist ganz viel Enablement und Ausbildung der User notwendig, um zu verstehen, was denn mit jedem Schritt, mit jeder Entscheidung auch an Konsequenzen da realisiert wird.
Sag doch nochmal einen Satz zu den Kosten. Wie gleichen sich denn die Kosten gerade an? Also hat man die Chance, dass irgendwann so ein Turnschuh, der quasi jetzt hier vor Ort gedruckt wird, irgendwie auf ein ähnliches Kostenniveau käme wie der aus Vietnam?
Ja, durchaus. Wobei es natürlich immer schwierig ist, ein 3D gedrucktes Teil mit einem massengefertigten Teil zu vergleichen. Mhm. 3D-Druck kann Wert generieren, der über den massengefertigten Wert hinausgeht. Und unter uns 3D-gedruckte Teil oder 3D-Druck als Fertigungstechnologie ist vermutlich in Cleantech, Climate-Tech-Applikationen auch deutlich besser aufgehoben als bei der Produktion von Massenartikeln. Muss ich jetzt nicht unbedingt ein Produkt direkt drucken, weil der Product Carbon Footprint lässt sich anderswo deutlich besser optimieren als in solchen, sag mal, relativ einfachen Anwendungen, wo es schlussendlich wirklich nur um Ästhetik und Design geht. Es ist mit Sicherheit interessant, super, super spannend und wahnsinnig innovativ. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Applikation, wo auf einmal eine Filtergeometrie Lithium aus Meerwasser herausfiltern kann und es geht nur, weil dieser Filter 3D gedruckt ist, das ist ein ganz anderer Impact, den ich habe. Das macht deutlich mehr Sinn. Als einen Schuh, der halt irgendwie cooler aussieht, weil er anders aussieht.
Ja, ich dachte gar nicht, dass es cooler aussieht. Ich dachte jetzt wirklich, dass man irgendwie das vielleicht schafft, durch Auftragsfertigung möglicherweise Müll zu vermeiden. Jetzt hast du von eurer Israel-Reise erzählt. Sag doch mal ganz kurz, wo stehen wir im Food-Bereich? Was warten da für Chancen auf uns?
Ja, auch natürlich extrem spannende Chancen. Also was haben wir gesehen? Wir haben eine Maschine gesehen, die Burger 3D druckt, also Fleischersatz-Burger. Wir haben ein Startup gesehen, das Lachsersatz druckt, und es sieht tatsächlich, also das Produkt am Ende sieht tatsächlich aus wie ein richtiges Lachsfilet, wird aus mehreren Komponenten zusammengedruckt, sodass es Muskelfleisch und Kollagen gibt, was wirklich spannend ist. Und wir haben Steaks in Reagenzgläsern wachsen sehen. Das sind unglaubliche Möglichkeiten, und schlussendlich, wenn diese Welt 10 Milliarden Menschen ernähren soll in der Zukunft, dann müssen wir mit Sicherheit da auch andere Wege finden, als Weideflächen herzugeben und Tiere zu züchten und die wieder zu schlachten.
Jetzt vielleicht abschließend die Frage, wer sich bei euch melden darf, und vielleicht kannst du damit mal verbinden, gibt es denn Dinge, wo ihr die ganze Zeit noch denkt, boah, das müsste auch mal erfunden werden im Bereich 3D-Druck? Also gibt es Bereiche, die noch so ein blinder Fleck sind?
Ja, mit Sicherheit. Immer wieder, immer neue und ständig sehr viele, um es kurz zu sagen. Das ist ja das Schöne. Ja, 3D-Druck steckt in den Kinderschuhen. Gießen als Fertigungstechnologie ist über 2000 Jahre alt. Die ersten Fräspatente wurden vor über 200 Jahren angemeldet. Und der 3D-Druck wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfunden. Mhm. Und daher haben wir noch ganz, ganz viel Innovation vor uns. Und das bedeutet ganz, ganz viele Möglichkeiten für Startups. Wer sich bei uns melden darf, das sind alle Gründerteams, alle Unternehmer, die irgendwie im Entferntesten auch nur irgendwas mit 3D-Druck zu tun haben. Wir investieren so früh, wie es geht. Wir haben schon Pre-Seed investiert, in der Regel Seed und Series A, Series B machen wir auch. Das ist so unser Sweet Spot. Da können wir, glaube ich, am hilfreichsten sein. Und ja, was meine Lieblingsdisziplinen sind, Stand heute. Ich finde, es gibt schon ganz spannende Fertigungsverfahren, 3D-Druckverfahren mit ganz unterschiedlichen Energiequellen und Auflösungsleveln etc., wo sich unsere Branche bis heute noch tatsächlich einigermaßen schwer tut, ist bei der Automatisierung und Vernetzung des Ganzen. Mhm. Am Schluss kann ich autonomes Fertigen, das ist nicht nur automatisiertes, sondern autonomes Fertigen, also eine Fertigungsstraße, die ihre Probleme alleine löst, nur erreichen, wenn die Maschinen vernetzt und viel, viel cleverer sind. Und da sieht man schlussendlich, wenn man heute auf die verschiedenen Messen geht, da vielleicht als Tipp die Formnext, die findet in Frankfurt statt im November, das ist die Weltleitmesse für industriellen 3D-Druck. Mhm. Da sieht man jetzt immer mehr Bemühungen, autonome und vernetzte Fertigung zu zeigen, aber es ist noch ganz am Anfang. Und da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, gerade für innovative Startups.
Super. Ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, 100 Millionen Euro ist euer Fonds schwer. Ne? Ich glaube, das ist ja an der Stelle nochmal wichtig. Das heißt, ihr habt auch wirklich jetzt tiefe Taschen, um zu investieren. Und geht dann auch, habe ich gesehen, relativ weit mit, ne?
Ja, ja, klar. Wie erwähnt, wir steigen sehr früh ein. Seed, Series A, das ist so unser Sweet Spot. Halten natürlich auch Mittel vor, um da ein Stück weit des Weges auch mitzugehen. Derzeit das Reifste, wo wir noch mitgegangen sind, war eine Series C. In den USA als kleiner Perkins bei Lightforce eingestiegen ist. Aber wenn's sein muss, haben wir auch noch andere Möglichkeiten und Quellen, um die Startups dann noch länger zu begleiten.
Super. Haben wir ansonsten was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, www.imventures.com/apply. Damit wird man sofort mit der richtigen Person in meinem unglaublich coolen Team verbunden. Das ist mir immer wichtig zu sagen, ich bin nicht alleine. Wir sind ein Team von 10 Personen, die alle diese Technologie lieben und atmen und mit ganz großer Leidenschaft da das mitverfolgen. Und einer dieser Personen wird mal dann zugewiesen, wenn man sich bei uns bewirbt, und erhält dann auch schnellstmöglich Feedback.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Super, Arno. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews. Und ja, da immer die Bitte an unsere Gäste, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Mein Lieblingstool heißt Affinity. Das ist ein CRM-System. Das haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit bei uns im Team eingeführt. Und es ist ein unglaublich starkes Netzwerk- und Marketing- und Matchmaking-Tool, weil das unsere Daten analysiert von den E-Mails zu den Kontakten und den Präsentationen, die wir hat, und mir als Geschäftsführer des Unternehmens und jedem in unserem Team dann zeigt, zu welchem Unternehmen wir die besten Kontakte haben. Also ein Beispiel: Ich suche einen Top-Level-Zugang zu MAN-Nutzfahrzeuge, kann in diesem Tool nach dem Unternehmen suchen. Mir werden alle Kontakte angezeigt und auch gezeigt, wer in meinem Team den intensivsten Austausch mit diesem Unternehmen auf welcher Ebene pflegt. Und somit bekommst du relativ schnell einen unglaublich tollen Überblick über dein Netzwerk und die Fähigkeiten deines Teams.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also wirklich super spannend, was ihr macht, finde ich. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Sehr gerne, mache ich gern. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Vielen Dank an Jan Thomas und Arno Held, Managing Partner bei AM Ventures, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich des Erreichens der 100-Millionen-Euro-Marke vom VC-Fonds. Wir kommen heute Nachmittag natürlich noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik Junge Startups. Und heute stellen sich vor Bling, die App für Kinder und Jugendliche zum Lernen des Umgangs mit Geld, das Abo-Mobil, die Abo-Börse für Autos, und Chatwerk, das Chat-Tool für Unternehmen. Schaltet da gerne auch mal ein bei uns, wie gesagt, um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören. Ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.